Hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 von Schön war's, dem Gesprächsraum für Leben und Tod. Mit mir ist wieder mal im virtuellen Podcaststudio Thomas Knöller in Tübingen.
Hallo Fabian.
Und ich bin Fabian Schwarz und wir sind Trauerredner aus Überzeugung, aber natürlich, oh Gott, einen guten Karlauer, aber natürlich auch aus Tübingen, du lieber Thomas und ich aus Remseck bei Stuttgart. Heute geht es nicht um Humor, ja, auch wenn wir natürlich schon einen Bombeneinstieg gerade hatten.
Ja, Humor geht es ja immer, also der läuft halt, als roter Faden läuft er mit.
Natürlich, klar, es geht immer um Humor, aber nicht explizit, aber es geht schon auch um das Thema Überzeugung. Darüber werden wir heute auch sprechen. Und wir reden heute auch über ein Tabu. Ich meine, lieber Thomas, wenn wir über Trauerfeiern sprechen, über alles, was um Tod und Sterben so sich herumrankt, dann begegnen wir ja sehr vielen Tabus. Ja, also das ist schon allein dieses Thema Tod und Sterben, wo wir beide ja immer wieder erleben, dass es auch so ein bisschen tabuisiert wird.
Ja, der Tod ist ja das größte Tabu. Ne? Also wenn man sieht kaum Leichen wegen, wenn man einen sieht, zucken alle zusammen.
Ja.
Wenn Tod irgendwie, dann fangen alle plötzlich an zu flüstern. Ich weiß gar nicht, wer schon mal jemanden auch zu Hause aufgebahrt gesehen hat. Also wahrscheinlich die wenigsten, lange Rede, kurz zu sehen, der Tod ist ja das ultimative Tabu. Und dann rund um das Thema Tod gibt es ja dann quasi, wenn man so will, Untertabus oder Subkategorien von Tabus, wo wir ja auch schon unterschiedlich reingestreift sind. Was haben wir, Fabian, bei Musik, ne? Also haben wir ja auch drüber gesprochen, darf Rockmusik oder weiß ich nicht, ich habe schon Rammstein bei der Trauerfeier gehört. Jetzt nicht, weil Rammstein die herzlichste Band der Welt ist, aber so, wenn's, ne, haben wir auch gesagt, wenn es zu der Geschichte und zu dem passt. Was haben wir noch, dass es überhaupt schön ist?
Ja, oder auch natürlich alles, was so rund um das Thema, was wir letzte Woche hatten, beziehungsweise letzte Folge hatten, so als ob wir wöchentlich rauskommen würden hier, alles rund um das Thema Hoffnung, ne? Also wo wir auch ganz oft ja merken, das ist schon auch tabuisiert, ne? Die Frage, gab es denn einen Glauben oder gibt es denn auch einen Glauben bei Ihnen? Und dann kommen wir manchmal auch in so einen Punkt, wo wir dann feststellen, da sprechen die Menschen nicht gerne drüber oder es fällt auch schwer, Worte zu finden oder irgendwie das zu verbalisieren. Also es gibt ganz, ganz viele Tabus rund um dieses Thema.
Und wir haben uns Geld jetzt rausgepackt, ne? Also ja, wie Geld, ne? Also Tod, Trauer und vor allem, Fabian, so die ganz, ganz selten hat mal jemand den Schneid zu sagen. Aber ich habe immer das Gefühl, es schwingt mit. Du kennst es wahrscheinlich auch, wenn du deinen Beruf sagst oder halt sagst, so zu meinem Beruf gehört auch, gerade zum Beispiel viele Trauerfeiern zu begleiten, dann spürst du ja, dass auch im Raum liegt, so, und ihr verdient mit dem Tod euer Geld, gell? So, das ja. Aha, aha.
Manchmal schon, ja. Meistens ist es so, naja, gestorben wird immer.
Ja, schon sicherer Markt.
Ja. Ja, klar. Schwingt schon mit. Wir haben natürlich einen Beruf, der besonders ist, ne? Es ist nicht so alltäglich wie ich bin im Controlling. Ja, so, jeder ist im Controlling.
Und das ist eine wichtige Arbeit.
Das ist, ja. Unser Beruf ist schon besonders und dann ist es, glaube ich, schon so oft auch, glaube ich, ein Versuch von den GesprächspartnerInnen, das auf so eine normale Berufsebene dann zu bekommen. Weißt du, wie ich meine? So, dass man so, ist ja gut, gibt ja immer was zu tun, so, ja. So, wenn ich sage, ich bin in der Immobilienbranche, dass man sagt, oh ja, gut, ja, bold wird immer, gell? So, also es versucht so, das auf so eine normale Ebene zu kriegen. Ja, aber natürlich, klar, ist das Thema Geld verdienen mit Trauerfeiern ist natürlich ein Tabu. Generell Trauerfeiern Tabu, dann noch Geld verdienen mit Trauerfeiern Tabu. Und ich finde, das ist jetzt aktuell mir, sind in letzter Zeit irgendwie ein paar Mal so Anzeigen reingespült worden von Leuten, die Trauerredner ausbilden. Also gibt es ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, die das auch sehr gut machen. Die Anzeigen, die ich gesehen habe, die haben immer so suggeriert, so, ja, willst du, so nach dem Motto, willst du richtig viel Geld verdienen, dann werde jetzt Trauerredner. Ja, Es ist, das spielt halt so mit rein. Also, glaube ich, so die Vorstellung, dass man da richtig, richtig, richtig fett Geld macht für eigentlich ein bisschen Arbeiten. Ist eigentlich wie Kugelschreiber zusammenschrauben, nur halt mit, man muss halt einen schicken Anzug vielleicht anziehen.
Aber ich rede kann ich auch.
Ja, was? Ist so.
Ist so. Und dafür kriegt man das Geld. Das kriege ich auch noch. Also ja. Ich habe in der Firma auch schon Redekalte.
Wollte es ja gar nicht runterspielen, das natürlich Nein. auch, das natürlich auch, das, aber es hat halt immer so, sowas von, ja, kann ja jeder irgendwo auch, also so zwischen, wir changieren, würde ich jetzt mal sagen, immer so zwischen Bewunderung und, oh, das kann ich ja auch.
Stimmt, so, ja. Also stimmt, da. das trifft, deckt sich mit meiner Erfahrung. Aber jetzt haben wir doch gesagt, wir reden über Geld und wir tackeln das Tabu und wir schleichen nicht um den heißen Brei rum. Ja. Fabian, was hat deine Recherche ergeben zur Marktpreise rund um freie Trauerfeiern? Also wenn man nicht jetzt Blumenschmuck und Sarg und Co., sondern tatsächlich unser Metier, du willst einen Redner, eine Rednerin für eine freie Trauerfeier und mit welchem Budget musst du da rechnen?
Also nach dem, was ich so jetzt herausgefunden habe, auch nach den Beobachtungen, die ich so bei Kolleginnen und Kollegen gemacht habe, kann man schon sagen, es gibt eine, finde ich, eine recht große Bandbreite, die tatsächlich irgendwo bei, weiß ich nicht, 300 Euro beginnt, bis aber auch hin zu Kolleginnen und Kollegen, die auch weit über 1000 Euro auch für die Begleitung von einer Trauerzeremonie verlangen oder als Honorar in Rechnung stellen dann. Da gibt es also eine ganz große Bandbreite. Das unterscheidet sich natürlich auch nochmal so ein bisschen, wo bin ich denn? Ja, also wenn ich jetzt im Großraum Stuttgart bin oder vielleicht auch da Tübingen die Ecke, ne? Generell Städte und so, dann ist es natürlich nochmal ein bisschen höher, wie jetzt vielleicht ländlich. Also wenn ich jetzt auch schon mit Bestattern zu tun hatte, die eher so ländlich angesiedelt sind und denen habe ich dann mein Honorar genannt, dann, oh, ich bin aber stolz. Ja? Also das variiert so. Aber ich glaube schon so in diesem Bereich bewegt es sich. Und ich finde es schon spannend, dass das so eine große Bandbreite ist. Also wenn ich natürlich dann jetzt ein Bestatter bin und der hat irgendwie nur Leute, die irgendwie 300 Euro verlangen, inklusive Fahrtkosten, dann ist natürlich alles drüber irgendwie schwierig. Ja.
Also ich finde auch so dieses, es gibt tatsächlich eine Spannbreite von 300 bis so, wenn man wahrscheinlich im Großraum oder im engeren Sinne in München unterwegs ist, dann gibt es wahrscheinlich auch Kollegen, die mal 1200 aufrufen. Wenn man es jetzt erstmal als Hard Fact noch ein bisschen einnimmt, würde ich sagen, so der engere Kreis oder da, wo es realistischer wird, sind eigentlich so zwischen 400 und 800. Also ich finde auch so, da hast du eine ganz, ganz große Spannbreite, die aber auch, finde ich, recht realistisch arbeitet. Wenn du so wie wir beide das Ganze freiberuflich, also selbstständig zu 100%, nicht irgendwie noch, ich habe noch einen Job und ich mache das nebenher, da kannst du definitiv, also da musst du schon an den 800 kratzen und ich mache es jetzt auch hier transparent, wer den Podcast hört, soll das gerne wissen. Bei mir ist der Nettopreis ist 700 Euro und dann kommen Fahrtkosten dazu, dann kommt in meinem Fall die Umsatzsteuer noch dazu und das heißt, man landet in der Regel wenn man als Kunde mich beauftragt, je nach Fahrtkosten zwischen 750 und 800 Euro. So, aus der Kundenperspektive ist das, was man dann auf den Tisch legt, wenn man natürlich in Tübingen ist und nicht mit dem E-Bike irgendwo hinradeln, dann fallen natürlich auch keine Fahrtkosten an. Aber wenn es jetzt natürlich ins Umland geht, dann landet man so in der Regel bei 750 plus und ja, die 800 nehmen jetzt nicht so viele. So, außer, ne, man macht jetzt noch irgendwie eine kleine, zweite, separate, große Beisetzung, dann ist natürlich der Aufwand anders. Aber man kann in meinem Fall mit 750 bis 800 Euro rechnen und dann hat man die komplette, stabile, sehr gute Begleitung. Fabian, wo bist du aktuell?
Ich bin tatsächlich aktuell und es steht auch auf meiner Homepage. Also da habe ich auch nochmal, weil mir das auch wichtig war, das alles irgendwie aufzudröseln, worüber wir heute auch sprechen werden, was man da alles bekommt. Bin ich aktuell bei 780 Euro brutto. Bin dazu übergegangen, auch noch immer die Fahrtkosten auch dann noch separat nochmal aufzurufen, weil ich halt, wenn ich in Remseck bin und dann halt nach Stuttgart fahre, dann sind es halt immer 45 Minuten, auch wenn Remseck zu den Städten zählt, die nahe Stuttgart sind. Also da einfach nochmal so einen kleinen Fahrtkostenbeitrag. Ich weiß aber auch tatsächlich hier so im Raum Stuttgart gibt es natürlich viele Kolleginnen, die auch über 800 Euro sind und auch so ein bisschen deutlicher drüber. Also da ist, glaube ich, hier nochmal so im Raum die Spanne, die Spannbreite, wie sagt man denn, die Bandbreite, die Spannweite noch ein bisschen größer. Also das ist so das. Also da sind wir, glaube ich, ja dann relativ ähnlich so. Na, du hast auch so gesagt 750 bis 800 Euro. Bei mir ist es dann ein bisschen höher, aber so in dem Bereich. Das ist natürlich schon, ne, wenn man das jetzt so, du hast gerade die Kundensicht angesprochen, wenn man das so hört aus KundInnen, auftraggebenden Sicht, ist natürlich schon, ist ein Wort, ne?
Zu Recht auch, ne? Weil wer hat denn einfach jetzt in dem Fall, wo wahrscheinlich vorher schon das Sarg ausgesucht worden ist und Blumenschmuck ein Thema war und ja einfach irgendwie im Kopf neben dem, man muss es sich ja mal so vorstellen, da ist ja jetzt, der Fachsprech wäre, du hast ja eigentlich eine vulnerable Gruppe vor dir, also eine emotional vulnerable Gruppe. Angehörige sind erstmal in ihrer Trauer und dann sind die ja permanent in Verkaufssituationen. Ne? Also welcher Sarg, welche Blumen, welcher Ort, soll es noch einen Kaffee geben oder nicht, mit welcher Bewirtung. Und du hast ja einfach einen riesigen Rattenschwanz, während du mitten eigentlich am liebsten vermutlich die Tür zu machen wollen würdest und erstmal nur für dich checken, was da überhaupt gerade mit dem Tod deines Angehörigen passiert ist. Also deswegen dieser Sammelbegriff, du bist in einer sehr vulnerablen Situation und findest dich eigentlich permanent in Verkaufssituation wieder. Und dann irgendwie wird diese Liste der Posten immer länger und natürlich ist mir auch ehrlicherweise sehr sympathisch, dass wir in der Regel Menschen haben, die jetzt nicht sagen, ha ja, euer Honorar zahle ich aus der Portokasse, ja, sondern die sagen, ja, da müssen wir schon mal gucken, wie wir das auch schaffen. Und das heißt auch für uns, immer Wertschätzung zu empfinden für die, die uns den Auftrag geben und für die, die halt dann auch sagen, so, dieses Geld bringen wir auch für euch auf. Was vielleicht eine schöne Spur sein kann, Fabian, ist natürlich, dass vielleicht auch wir jetzt in dem Podcast mal aufzeigen, dass hier am Ende die Trauerfeier oder die Rede in der Trauerfeier ja nur die Spitze des Eisbergs ist. Also natürlich ist ja klar, ich muss ja, wenn ich jetzt einen freien Redner engagieren möchte oder eine freie Rednerin engagieren möchte in der Trauerfeier, dann ist ja mein To-Do, der Punkt auf meiner Liste, Trauerfeier regeln. Also ich nehme den Redner, der macht eine Rede. Das ist ja erstmal der zu Recht, der Zirkelschluss im Kopf. Habe ich den Redner, macht eine Rede, dann ist ja der Punkt eigentlich erledigt.
Ja.
Und jetzt ist aber unsere Perspektive, in dem Moment, wo wir den Auftrag kriegen oder der Bestatter anruft oder die Angehörigen anrufen und sagen, Herr Schwarz oder Herr Knöller, wir würden gerne, dass Sie die Trauerfeier begleiten, dann geht es ja los. Und dann sind wir ja aber noch gar nicht bei der Rede oder wie sieht die Trauerfeier aus, sondern da kommt ja noch ganz, da gibt es ja etwas, was dazugehört, was vermutlich für viele so gar nicht auf dem Radar ist, aber auch zum Wert und zum Mehrwert einer Trauerfeier gehört. Und wie wäre es, wenn wir beide das jetzt vielleicht einfach auch mal in unserem Gesprächsraum hier im Podcast nachzeichnen? Was gehört alles dazu?
Thomas, finde ich eine sehr gute Idee.
Hey, jetzt ironiere nicht meine Moderation. Ich fand die auch ganz
Ja,
gelungen.
nee, ist gut. Nee, also kann ich 4 von 5 Sternen auf jeden Fall guten Gewissens vergeben. Nein, das machen wir natürlich. Also natürlich klar, das Erste ist natürlich, dass wir Kontakt aufnehmen, ne, zu den Angehörigen und uns vorstellen und auch mal so erzählen, wie wir so arbeiten. Natürlich dann auch uns darüber verständigen, was das Ganze denn kostet. Also das ist ja auch wichtig, das im Vorfeld zu wissen, ne? Stichwort Tabu, nicht jetzt irgendwie zu sagen, ja, über Geld reden wir jetzt nicht und dann nachher kommt die Rechnung und du fällst aus allen Wolken im blödesten Fall als Angehörige. Das finde ich tatsächlich immer ein sehr, sehr, das ist ein Part, der mir schwer fällt, weil du gerade schon hast angesprochen, diese Vulnerabilität, dieser Moment, da ist gerade jemand gestorben. Ich weiß total, dass es natürlich legitim ist, dass ich damit Geld verdiene und dass ich da auch eine Rechnung schreibe im Nachhinein. Und das mache ich dann auch und merke aber trotzdem, wie ich in diesem Moment, wenn es darum geht, das Honorar zu nennen und sich darüber zu verständigen, da werde ich oft ganz klein, so dass ich dann so, ja, und jetzt noch zum Honorar. Da merke ich einfach auch, da fehlt mir auch so dieses, weiß nicht, vielleicht das, was in diesen Anzeigen, die ich anfangs beschrieben habe, willst du hier richtig Geld verdienen, das, was die Leute, die das dann machen, vielleicht, was die schon haben, so verkaufen, 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 das fehlt mir da irgendwie, weil ich da, glaube ich, zu sehr Seelsorger bin und nicht Business-Typ irgendwie so. Da merke ich immer, das finde ich immer so ein bisschen so einen schwierigen Punkt, weil ich mich vielleicht schon auch, das kann man vielleicht schon noch sagen, weil ich mich schon auch so ein bisschen auch schlecht fühle, ja, dass ich da jetzt eben in so eine Notsituation komme. Vor allem mal an dem Punkt, wenn die schon die Empfehlung haben vom Bestattungsunternehmen, vielleicht noch nicht wissen, was es kostet, dann nochmal jemand Neuen zu finden, der dann irgendwie noch günstiger ist, ist ja auch wieder schwierig, weil ja die Zeit meistens eilt. Ja, das ist natürlich jetzt unter unternehmerischen Gesichtspunkten total toll, ne? Weil zeitliche, du musst jetzt dich entscheiden, ich habe Angebot, kann ich nur noch 6 Stunden halten, dann kriegt es jemand anders. So, aber so menschlich finde ich es einfach auch schwierig. Aber gut, Klammer zu, das nur so dazu. Das erste ist der Erstkontakt und dann.
Ja, aber danke, dass du es teilst, weil ich finde schon auch, dass es wichtig ist, auszusprechen, für uns ist es nicht, für uns gibt es da wenig Routine. Also natürlich können wir uns, wir dürfen das sagen, wir müssen das sagen, wir sollen das sagen, wir dürfen uns auch damit in Ordnung fühlen, aber das ist auch, weißt du, woher sollen wir denn wissen, wie es in unserem Kopf oder in unserem Herz aussieht in dem Moment, wo man am Telefon das Erstgespräch macht. Und deswegen danke, dass du es geteilt hast, dass das auch immer eine Hürde bleibt, dass man da nie irgendwie, abgenudelt drüber weggeht, sondern dass es in einem immer, auch bei mir, ja. Mhm. Deswegen, damit da kann man Umgang finden und damit soll man auch Umgang finden und das darf man auch von uns erwarten, aber ja, schön, danke für diesen Einblick.
Gerne. Was wir dann ja vor allem machen im ersten Gespräch, ist ja einen Termin zu vereinbaren. Also ich mache das zumindest so, aber auch, ich weiß
genau
nicht,
ob du
das
auch machst.
Einen ausführlichen Termin. Und das ist ja nicht, lieber Thomas, nicht damit getan, dass wir irgendwie einfach einen Fragebogen schicken und dann nochmal 10 Minuten Zoom-Call machen für Rückfragen, sondern da nehmen wir uns ja schon auch ziemlich viel Zeit.
Also ich bin die letzte Male, mittlerweile plane ich es auch so ein, es kann zwischen 2 Stunden und 4,5 Stunden dauern. Das ist so die Spannbreite, in dem so ein Gespräch ist. Es kann auch sein, man führt das Gespräch mit einer Ansprechperson. Es kann sein, es sind je nach Konstellation mehrere Geschwister, wenn es ein Elternteil ist, mehrere Geschwister. Es kann sein, es sind noch Freunde eingeladen oder dass es vielleicht auch Eltern des Verstorbenen, Partner des Verstorbenen, Kinder des Verstorbenen gibt. Also ich war letzte Woche, saßen 8 Personen am Tisch. Und da sind, und ich glaube, das ist auch das, was du ja auch mit meinst, Fabian, dass in dem Moment, wo wir dann an diesem, also dieses Gespräch vereinbaren.
Ja.
Und das heißt natürlich auch, wir sagen so, bitte alle, die an diesem Tisch sitzen wollen, sind eingeladen, an diesem Tisch zu sitzen. Also wichtig ist schon, dass die Person, die uns den Auftrag gibt, auch mit dabei ist. Ne? Also es ergibt total Sinn, aber das ist ja nicht exklusiv. Oder ich sage nie, ich entscheide, wer da am Tisch sitzt, sondern ich sage zu meiner Auftraggeberin oder zu meinem Auftraggeber, bitte gucken Sie einfach, wer tut Ihnen denn gut. Also es kann ja auch sein, dass Sie sagen, ich will, dass eine Freundin oder ein Freund von mir da ist, einfach damit ich einen seelischen Beistand habe.
Ja.
Muss ja gar nicht jetzt irgendwie auch die betroffene Perspektive sein, sondern ja, so.
Ja.
Also lange Rede, kurzer Sinn. Liebe Auftraggeberin, lieber Auftraggeber, schau, dass alle da sind, von denen du denkst, dass es gut wird, dass sie da sind und von denen du denkst, dass sie dir gut tun, wenn sie da sind, damit irgendwie auch die Kraft da ist. Und damit haben wir eigentlich, finde ich, auch schon einen ganz wichtigen Punkt benannt, nämlich wie kann ich mir einen Gesprächsraum in der Vorbereitung so bauen, dass er mir auch nicht nur Kraft abzieht, sondern gut tut, dass ich irgendwie ins Erzählen komme, ins Erinnern komme. Und damit ist auch klar, dass wir nicht einfach nur Infos absammeln oder Fragen abarbeiten, sagen so Frage 1, Antwort aufschreiben, fertig, Frage 2, sondern dass es ein ganz sensible Gesprächsführung braucht, auch eine ganz sensible Aufmerksamkeit. Je mehr Leute am Tisch sitzen, deswegen musst du alle auch in der Wahrnehmung behalten. Mhm. Und die haben ja alle eine andere Perspektive. Die Mutter, die um ihren Sohn trauert, hat eine andere Perspektive als die Ehefrau, die ihren Mann betrauert. Und gleichzeitig ist aber immer der gleiche Mensch, aber für jeden anders. Oder die Kinder, die dann eben, oder die, auch wenn sie erwachsen sind, die erwachsenen Kinder, die dann eben sich an ihren Elternteil, an ihren Vater oder ihre Mutter erinnern, die haben wieder eine andere. Und diese ganzen Perspektiven nebeneinander stehen zu lassen und auch zu schauen, wer braucht jetzt gerade eine Ansprache, wer ist froh, dass er mal kurz abtauchen kann, wie schafft man eine notwendige Lockerheit im Gespräch, ohne dass es steif wird, wie schafft man aber auch irgendwie Luft und Pausen, das ist, wie würde ich sagen, ich würde sagen, das ist, dieses Gespräch ist mehr als ein Gespräch, es ist eigentlich ein ganz dynamisch begleitetes Trauergeschehen. Und super wichtig, dass je dynamischer, je liebevoller und je kraftvoller dieses Gespräch ist, desto schöner wird in der Regel eigentlich auch das, was dann in der Feier passiert.
Ja.
Kannst du es in deinen Worten, also jetzt habe ich viel drumherum geredet, was ich irgendwie meine, da zu erleben an diesem Gespräch. Du hast ja gesagt, Termin vereinbaren für viel Zeit oder mit Zeit dann da zu sein. Wie erlebst du diese Gespräche mit den Angehörigen als Vorbereitung auf die Trauerfeier?
Also natürlich zum einen mal als total wichtig. Ich meine, das ist natürlich irgendwie selbstverständlich, dass man natürlich irgendwie Informationen braucht. Aber dass ich halt in diesem Gespräch immer auch eintauchen darf in so ein Leben, ne, wo ich, wenn ich dann am Ende sagen kann, jetzt habe ich, glaube ich, ein gutes Bild. So, natürlich habe ich jetzt nur 2,5, 3 Stunden, manchmal auch länger, von der Person gehört. Und trotzdem bin ich ja mit so einer Lebensgeschichte ganz, ganz reich beschenkt worden. Mir geht es auch so. Also ich erlebe es ganz oft so, bis auf einmal, das war wirklich, oder zweimal, da war es wirklich sehr gedrückt, das Gespräch, eigentlich auch so die ganze Zeit. Aber sonst ist es auch immer, finde ich, recht gelöst. Man sitzt zusammen, man lacht zusammen auch mal, man weint zusammen. Also oft, das hast du ja gerade auch anklingen lassen, oft kommt dann schon auch so die Rückmeldung, das hat jetzt aber sehr gut getan, ja, dass schon dieses Gespräch, wie du gesagt hast, mehr ist als ich brauche jetzt Informationen. Natürlich machen wir das Gespräch deswegen, ja, aber so on the fly quasi passiert eben schon auch noch viel mehr, ja, dass alle zusammen sind und nochmal reden und sich austauschen über die Verstorbene und so. Das ist schon sehr, hat einen sehr hohen Wert, ne? Sind ja beim Thema Geld und ich glaube so dieses, der Wert von so einem Gespräch alleine schon, finde ich, glaube ich, sehr hoch.
Ich meine, dass ich das neulich in einem Gespräch auch den Familie so gesagt habe, meine Aufgabe, also sie lassen bitte laufen, wie sie es laufen lassen möchten, also wenn Tränen kullern, dann laufen die, ne? Wenn jemand frische Luft braucht, geht einfach raus und macht es bitte und kommentarlos. Es ist immer jemand am Tisch, das passt dann, jeder kümmert sich bitte darum so, was für ihn oder für sie gerade wichtig ist.
Ja.
Und dann habe ich auch gesagt, meine Aufgabe ist, dass ich jetzt den Raum hier halte, damit sie gepflegt die Fassung verlieren können.
Das ist schön.
Und das habe ich mir jetzt im Vorfeld nicht überlegt gehabt. Der Satz war dann in der Situation da, aber ich habe dann im Nachgang gedacht, so irgendwie, ja, so wie du auch gerade kommentiert hast, so der irgendwie bringt es der ganz gut auf den Punkt, dass dass zu diesem Wert, den du ansprichst, gehört, dass wir als Personen, als RednerInnen, dass wir einen Raum auch mit voller Energie, voller Aufmerksamkeit und voller Achtsamkeit. Ja. Deswegen ist da die Anstrengung. Aber dass wir diesen Raum halten müssen, damit die anderen ihn nicht halten müssen. Also das ist ja, wenn ich mich nicht sicher genug fühle, und das hat jetzt, glaube ich, mit Trauerfeiern nur, also auch was zu tun, aber gar nicht exklusiv. Das kannst du auf Beziehungen, auf Arbeitsverhältnisse, auf Freundschaften genauso übertragen. Wenn ich mich in einer Beziehung nicht sicher fühle, dann lasse ich auch nicht los.
Ja.
Also dann zeige ich auch nicht alles von mir. Also weder, also vor allem gerade so ein bisschen die Schattenseiten von mir, ne? Weil wer weiß, dann lieber die Schokoladenseite und dann reiße ich mich halt zusammen oder reiße ich mich egal oder so. Das heißt, wenn es uns nicht gelingt, im Sinne eines Wertes zu schaffen, also wenn es uns nicht gelingt, einen Raum zu schaffen, in dem sich unsere GesprächspartnerInnen sicher fühlen, vor allem intuitiv sicher fühlen, aber das kann man ja auch verbalisieren, dann zeigen die ja auch nicht alles von sich. Und dann würden die auch sich, dann werden die versucht, sich zusammenzureißen und sagen, nee, ich weine jetzt nicht, weil wir müssen das jetzt hier organisiert bekommen. Und deswegen ist es total, erlebe ich das für, oder so wird es mir gespiegelt, dass es was sehr Befreiendes hat, zu sagen, ich darf die Fassung verlieren, weil da jemand ist, der mir zusagt und dem glaub, und ich dem auch glaub, der diesen Raum hält. Und ich weiß, ich habe jetzt dieses Phänomen habe ich jetzt noch nie geschafft, in den Flyer zu schreiben. Ne? Also quasi, das ist das Leben feiern, Thomas Knöller, das kostet und das bekommen Sie. Da habe ich so, das ist was, das kann ich nicht auf einen Satz in den Flyer verdichten. Aber das ist, wenn du mich fragen würdest, was hat eigentlich den größten Wert, dann würde ich sagen, dieses Gespräch und dieser Moment und diese von eigentlich 0 auf 100, wir kennen uns nicht, wir kommen zur Tür rein, also die kennen mich nicht, ich kenne die nicht, außer das erste Telefonat, das passiert ist. Und dann passiert von 0 auf, fast von 0 auf 1000 eigentlich sofort ein intuitives Vertrauensverhältnis. Und in dem passiert dann was. Ja, und selbst wenn es, also selbst auch gedrückt bleiben dürfen, ja, das ist auch wichtig. So, es muss auch niemand schmunzeln oder es muss auch niemand, selbst wenn es eine schöne Erinnerung war, die muss auch, deswegen muss niemand für einen kurzen Moment auch, ja, alles in Ordnung. So, wir halten den Raum, damit man darin liebevoll und gepflegt die Fassung verlieren kann. Und diesen, wenn du mich auch fragen würdest, was würde ich als Qualitätsstandards an andere Rednerinnen und Redner anlehnen, würde ich sagen, immer, aber so, wie misst man das? Aber ich würde immer sagen, wenn eine Person den Raum halten kann, dass andere darin sich sicher fühlen und gepflegt die Fassung verlieren dürfen und wollen, dann ist es eine gute Rednerin oder ein guter Redner.
Hm. Ja, das stimmt schon, so dieser Aspekt. Ne, wir hatten ja letztes Mal am Ende noch das Thema Überraschung. Und das ist ja auch wieder ein Wort, das hier gut passt. Also die Türe geht auf und wir müssen gucken, was uns da erwartet. Also wir wissen vielleicht die Umstände des Todes, wir wissen das Alter, wir haben vielleicht am Telefon auch so ein bisschen Gespür dafür gekriegt, wie ist die Stimmung, sage ich jetzt mal. Und dann geht die Tür auf und dann muss man gucken. Ja? Und dann kannst du halt nicht, sage ich mal, dein Standardrepertoire abziehen. Ja? Du kannst ja nicht den einen lustigen Spruch zurechtlegen, der sofort das Eis bricht. Das funktioniert halt nicht. Das ist halt nicht wie eine Kabarettveranstaltung, habe ich ja auch oder mache ich ja nach wie vor so ein bisschen, wo du halt jeden Abend irgendwie so mehr oder weniger weißt, okay, an der kommt gut, der nicht. Heute, weiß ich, in Ellwangen funktioniert der eine und dann da nicht und so. Aber so funktioniert es halt nicht. Das ist halt immer gucken, was dahinter der Türe ist, wer dahinter der Türe ist und dann auch so ein Gespür dafür zu kriegen, in welche Richtung geht es und wann sage ich was, ja. Wobei ich jetzt, also vermutlich bei dir anders, Thomas, auch wenn man jetzt uns natürlich hier zuhört die ganze Zeit und bei so Trauergesprächen sind wir ja diejenigen, die natürlich am wenigsten erzählen oder am wenigsten reden, ne? Also ich finde immer dann gut, wenn ich einfach gar nichts fragen muss, sondern es einfach so plätschert und dann nachher sagen die dann, oh, jetzt haben wir sie aber zugetextet. Und dann sage ich, wunderbar, so soll das sein. Also, wenn ich hier irgendwie meine einigen Seiten mitgeschrieben habe, dann ist das wunderbar.
Ja, ja, das ist auch goldig, wenn ich sage, so, und Sie bringen das jetzt alles wieder zusammen. Und ich so, ja, genau, das ist meine Aufgabe.
Ja. Genau, ich sage auch ganz gerne so, ja, jetzt gucken Sie nicht irgendwie, wann welche Jahreszahl und so, erzählen Sie es mir einfach, das ist dann nachher mein Problem. Also,
ja. Ich habe auch das, es ist auch eine Dynamik, die eigentlich ganz schön ist. Und zwar, es gibt ja, ich habe das in letzter Zeit, nenne ich das immer ganz gerne Flaschenhälse, irgendwie, weil man sich wahrscheinlich im Bild das ganz gut vorstellen kann mit dieser Engstelle. Und der erste Flaschenhals ist ja dieses Gespräch. Ne? Also wir kommen ja dann dahin und da ist ein ganzes Leben. Und jetzt willst du ja irgendwie mit den Angehörigen dieses ganze Leben irgendwie so gut es geht, beleuchten, Stationen, prägende Ereignisse. So, die, und jetzt haben die aber die Schwierigkeit im Sinne des Flaschenhalses, die können mir ja gar nicht alles sagen, was sie an Erinnerungen mit dem verstorbenen Menschen haben. Also so, es gibt diesen Flaschenhals, durch den kommt gar nicht alles durch. Also da kommt schon jede Menge durch, aber natürlich auch nicht alles. So, und dann gibt es einen zweiten Flaschenhals, nämlich was wir dann als Rednerinnen und Redner in die Trauerfeier mitnehmen. Also was von dem, was wir gehört haben, erzählen wir dann auch. Also man mag jetzt die Augen dabei rollen oder nicht, aber ich finde es schon eine Kunst. Also es ist schon eine Kunst von uns, Fabian, das richtige Gespür zu entwickeln, was von diesem riesen Fundus an Erzählungen aus dem Vorbereitungsgespräch ist das, was auch in der Trauerfeier vorkommen soll.
Ja.
Da gibt's auch keine feste Backformel, wie man das macht. Das ist wirklich, da ist Erfahrung, Fingerspitzengefühl, Intuition, ist da super wichtig.
Ja.
Es gibt eine Sache, die ich vielleicht konkret benennen kann, ist, und zwar, dass es auch gleichzeitig gut ist, dass gar nicht alles aus dem Gespräch in die Feier kommt, weil wenn man zum Beispiel, ich finde es immer goldig, wenn ich frage so, ja, also eine Frage, die, wenn sie mir in den Sinn kommt, kann sein, ja, war er eigentlich stur? Oder war sie stur? So, und dann lachen in der Regel, wenn es ein kleiner Sturkopf war, dann lachen die in der Regel schon. Und neulich hat mal jemand gesagt, ja, das war stur an der Grenze zum Starrsinn und hat halt herzlich dabei gelacht. Und dann kann man ja fragen, so, was war denn, fällt Ihnen gerade eine Situation ein, wo der da irgendwie immer gemeint hat, mit dem Kopf durch die Wand zu müssen? Und dann redet man, und dann kommt, und das ist auch voll schön, wenn man dann irgendwie diese Situation nochmal geschildert bekommt, oder dann sagt der eine, sagt diese, und sagt, ja, ja, genau, und bei mir war das dann, und dann entsteht so ein Bild. Und wenn du dann in der Trauerfeier nur sagst, so, ja, es war schon auch, und dann, also wenn du dann einfach nur sagst, Sie wissen ja, er war schon recht meinungsstark.
Ja.
Ja, dann ist es so schön, dann ist in diesem Wort Meinungsstark ganz viel verdichtet.
Ja.
Dann ist da verdichtet deren Erinnerung, da ist verdichtet unser Gespräch, wo wir diese ganzen Anekdoten gestreift haben und wo es dann irgendwie klar ist, ich kann in diesem einen Wort, können die Angehörigen sich darauf verlassen, der weiß ja, vorne spricht, weil wir drüber gesprochen haben. Und es ist nicht einfach nur, naja, ein nettes Wort oder ein Füllwort, sondern dieses Wort ist an der Oberfläche, hat eine Oberfläche, ne, aber unten drunter ist der ganze Gehalt von Begegnung, Anekdote, Vorbereitungsgespräch. Und dadurch ist das, was ich dann in einem Wort möglicherweise in der Feier nur andeute, ist aber rückgekoppelt an dieses Gespräch und an noch viel mehr Erinnerungen, über die wir gar nicht gesprochen haben. Und diese zwei Flaschenhälse, also was sagen mir die Angehörigen und was sage ich in der Feier, das dann auch zu verdichten, kunstvoll auf den richtigen Satz und das richtige Wort, sodass es dann im Herz und in der Seele für die Angehörigen wieder rückübersetzbar ist in die Fülle ihrer eigenen Erinnerung. Das ist die Kunst und das muss man dann, und das gelingt auch dann, wenn irgendwie allen klar war, wir hatten einfach entspannt Zeit, über alles zu sprechen, weil dann reicht es auch so, diese richtigen Andeutungspunkte zu setzen. Das ist schon auch was ich sagen würde, diese Kunst zu beherrschen, ist etwas, was ich von einer guten Rednerin und einem guten Redner unbedingt erwarten würde.
Ich finde ja dieses Bild vom Pastasoße kochen sehr schön in dem Kontext, dass es ja nicht darum geht, jetzt irgendwie passierte Tomaten, drei Zwiebeln und noch Gewürze auf den Tisch zu legen, sondern man muss ja schon auch die Dosierung eben wissen und auch das lange kochen lassen. Und so ist es mit einer Rede auch. Die muss reifen, ja. Das ist nichts, wo ich dann mich nach so einem Trauergespräch dann kurz hinsetze und es kurz runterschreibe. Also so funktioniert es nicht, sondern das muss reifen. Und sowohl bei mir jetzt, der ich es wirklich ausformuliere, wie natürlich auch bei dir, der du mit den Gedanken, Anekdoten, Notizen, die du dir gemacht hast, durch dein Leben gehst und abwägst und vielleicht hier mal einen guten Einfall hast und da. Und dann natürlich auch am Tag der Rede, wenn du dann spontan irgendwie, spontan, ja, aber schon natürlich die Situation aufgreifst und dann reagierst, das braucht ja alles seine Zeit, das muss ja richtig eingekocht werden. Und das ist schon so, ja, wie du sagst, eine Kunst natürlich und natürlich auch was auch einen ganz großen Wert hat, ne? Weil ich glaube, die Leute merken relativ schnell, ob da jetzt ein Koch steht, der echt lange die Soße gekocht hat, oder ob der halt noch 10 Minuten vor der Trauerfeier kurz beim Aldi war und noch die Zutaten gekauft hat und jetzt alles zusammengekippt hat. Also das, das merkt man, glaube ich, schon. Und deswegen ist natürlich diese Zeit, die wir da investieren, auch ganz zentraler Teil unserer Leistung. Ne? Das ist natürlich das, wo man am wenigsten vielleicht von sieht, was so zwischen dem Trauergespräch und der Trauerfeier passiert. Aber das ist natürlich schon, würde ich mal sagen, so mit der Löwenanteil.
Ja, und Kochen ist ein schönes Bild, weil letztlich machen wir ja Soul Food mit Worten.
Yeah.
Und das, deswegen, ja, und so eine, ja, ich kann quasi so, ja, wenn Worte duften könnten, dann eben so wie eine Mega Bolo oder eine Tomatensauce.
Jetzt ärgere ich mich gerade fast ein bisschen, weil ich wenn ich heute nach unserem Gespräch dann heimfahre, dann habe ich noch ein anderes Gespräch dann und dann kann ich leider nur Maultaschen in der Brühe oder mit Ei machen. Und jetzt hätte ich ja nicht voll Bock, so eine geile Soße zu kochen. Aber gut, kann ich ja für morgen machen oder so. Ja, schon mal vorbereiten. Klammer zu. Ja, und dann, also wenn wir jetzt mal so gerade bei diesen ganzen Leistungen sind, die wir so bringen, sind wir natürlich dann auch am Tag der Trauerfeier rechtzeitig da. Und das heißt, in meinem Fall und ich glaube auch in deinem Fall auf jeden Fall eine halbe Stunde vorher, dass da einfach noch Zeit ist, um Absprachen zu treffen mit den Angehörigen, vielleicht auch mit dem Friedhofsmitarbeiter, der Friedhofsmitarbeiterin,
Mitarbeiterin. Ja, wenn jemand noch persönliche Worte oder Nachruft spricht, dass man auf den zugeht und sagt, ich sage Ihnen, wenn Sie sprechen. Also einfach mit allen liebevoll Gewerken, mit allen Gewerken, die vor Ort sind, irgendwie nochmal andocken.
Ja. Und dann kommt ja eigentlich das, was dann fast das kleinste, das kleinste Ding noch ist, nämlich die Trauerfeier zu machen. Natürlich das Zentrale, aber natürlich die gesamte Begleitung der Trauerfeier, das Halten der Rede und natürlich auch der Gang zum Grab und dort auch wirklich bis zum Ende auch zu bleiben, also bis alle sich verabschiedet haben. Also wenn ich eins ganz furchtbar finde, dann, das habe ich jetzt irgendwie von Würdenträgern eher dann so erlebt, die dann vielleicht schon irgendwie zum Seniorennachmittag müssen oder keine Ahnung was haben. Aber wenn die dann halt am Grab, dann der Sarg runter, dann sind die Ersten, die irgendwie ihre Erde draufknallen und dann geben sie schon die Hand und verschwinden. Finde ich ganz, ganz schwierig.
Und ich glaube, das findest du zu Recht schwierig, weil, und das wäre jetzt ein Stück weit der Beleg für die These, weil in dem Moment die Person, die vorher den Raum, den unsichtbaren Raum aus Energie und Aufmerksamkeit, die Person, die den gehalten hat, die geht dann plötzlich. Hm. Ne? Die gibt Erde oder Blumen in den Sarg, kondoliert noch den Angehörigen, dreht sich um und geht. Und damit ist diese Person, die diesen energetischen oder diesen Aufmerksamkeitsraum gehalten hat, ist plötzlich weg und dann fällt auch, also das implodiert nicht komplett, aber es fällt ein bisschen in sich zusammen. Und das kann man natürlich auch auf einem Wertschätzungsohr hören oder in einem Wertschätzungsherzkammer empfinden, dass dann irgendwie klar ist so, nee, ich brauche die aber noch, ne, diese Energie. Und wenn wir beide dann noch so lange mit und sei es nur in der zweiten Reihe oder im Hintergrund stehen und irgendwie noch weiter das mithalten, dann bis zu der letzten Person, die dann kommt, dann ist auch irgendwie klar, dass auch die letzte Person es noch wert ist, also diese einfach nur in der Reihenfolge, ist ja keine Wertung, ne? So die halt einfach als letztes ans Grab geht, dass bis zu dieser Person es wert ist, da zu sein, die Aufmerksamkeit zu halten. Und alle anderen, ne, selbst die Angehörigen, ich finde, die dürfen jederzeit gehen, so wie es ihnen gut tut, aber weil deren Aufgabe auch nicht war, den Raum zu halten, sondern unsere. Ja. Und deswegen finde ich so diese Situation zu beschreiben, wie dann der Würdenträger, der Pfarrer oder sonst wer geht, wenn er es tut, ne, dann, dass das eben auch, deswegen so eine Wirkung hat.
Das stimmt.
Auch könnte ich andocken, als du gesagt hast, so dann dieses unter Anführungszeichen Kleinste, die Feier steht noch an. Ja, weil eben, wenn man mit den Angehörigen telefoniert hat, diesen langen Vorbereitungsgespräch hatte, dann ist ja irgendwie, weiß ich nicht, ob man das 80% oder 90% nennt, aber es ist eigentlich so dieser Löwenanteil. Du hast ja, wenn du das alles durchgangen bist miteinander, dann ist ja jetzt die Feier zu feiern, fast schon wie so das Geschenk dazu. Also jetzt dürfen wir unter Anführungszeichen liebevoll nur noch miteinander feiern. Ja. Also wo ich auch merke, freue ich mich jetzt richtig drauf, weil das, was so richtig Energie gekostet hat, das war eigentlich davor und jetzt können wir uns ins Miteinander empfinden, feiern, die Musik, die Redeanteile, das alles verschmilzt jetzt und ist jetzt quasi der schönste Part, wenn man so will, oder für mich, würde ich sagen, ist der schönste Part, dann unmittelbar in diese Feier einzusteigen und endlich zu zelebrieren, was es auch wert ist und würdig ist, zelebriert zu werden.
Und dann ist es ja, also klar, schreiben wir dann danach die Rechnung und schicken dann auch noch unsere Rede zu. Also in deinem Fall wird es schwierig, weil die ja nicht geschrieben ist. Ich mache das.
Ich lade immer ein, sie aufzuzeichnen, wer sie aufzeichnen will, aber ohne müssen.
Und dann ist es ja, geht es ja in vielen Fällen noch weiter. Also das ist ganz spannend. Ich habe jetzt erst vor kurzem eine E-Mail bekommen von einem Enkel von einem für den ich vor einem Jahr, knappen Jahr, die Trauerfeier gemacht habe, der mir sagte, dass die Oma würde immer noch so davon sprechen und die würde gerne noch mal die Rede lesen, ob ich die denn zuschicken könnte. Oder auch so, wenn ich jetzt Weihnachtskarten schreibe, dann kommt dann auch manchmal auch eine Reaktion, sagen, ey, wir denken da gerne noch zurück. Also das ist schon schön, wie man auch sieht oder wie ich sehe, dass das, was ich da gemacht habe, dass das eben nicht aufhört, sag ich jetzt mal, mit der Trauerfeier oder mit dem Schreiben der Rechnung, sondern dass es auch weitergeht. Also, dass vielleicht die Leute schon sagen, ah ja, sind wir auch froh, wenn es rum ist, ne? Aber so dieses, dass dieser Batzen einfach von einem abfällt, aber trotzdem ist noch weiter eine Begleitung, ist eine schöne Erinnerung an diese Trauerfeier, an eine gute Rede, an eine würdevolle Rede, an eine Rede, wo nachher die Angehörigen sagen, genauso war er, genauso war sie. Das finde ich ist schon ein ganz großer Wert und sehr wertvoll, finde ich. Und wenn das gelingt, dann bin ich da auch echt immer sehr happy.
Ja. Fabian, wie würden wir mal schon mal den roten Faden durchziehen? Also wir haben so im engeren Sinne 400 bis 800 Euro, 300 bis 1200 im weiteren Sinne, 400 bis 800 haben wir Preis. Dann haben wir über das Telefonat gesprochen. Wie kommuniziert man das? Auch als Angehöriger sich zu überlegen, wo lande ich denn da? Und eben auch, bringt die Person Zeit mit für dieses Vorbereitungsgespräch, dass da nicht irgendwie die Uhr mitläuft, sondern dass das einfach dauern darf, dass man da, ja, Stichwort Raum und Fassung verlieren, dass da intuitives Vertrauen da ist, sich genau sicher und geborgen zu fühlen, um zu sagen, wo was wichtig ist. Dann der Weg zur Feier selber. Wir führen alle Feen zusammen, nehmen nochmal mit allen Kontakt auf, sodass mir auch klar ist, die Angehörigen wissen sich gut geborgen, weil wir müssen es auf dem Schirm haben und nicht die. Und sind dann nochmal mit Bestatter und Friedhof in Kontakt. Und da ist mir auch nochmal klar geworden, warum bei diesen Merkpunkten für qualitativ gute Rednerinnen und Redner auch irgendwie wichtig ist, dass wir natürlich auch davon profitieren, wie viel Kursarbeit wir mit Schülerinnen und Schülern gemacht haben, wie viele Erwachsenenangebote wir schon geteamt haben, dass wir dynamische Gruppen zu begleiten, Gesprächsführung zu führen, dass es halt einfach auch Teil unserer Kompetenz ist und dass dann noch dazu kommt, also dieses Theologiestudium, das wir gemacht haben, dann eigentlich noch ein super Punkt on top ist, weil wir ja dann auch so an diesen Zwischenräumen agieren können. Also es ist eine freie Trauerfeier, aber vielleicht braucht es doch einen Segen, also weil es die Angehörigen sagen oder viele wünschen sich ein Vater Unser, ja. Ne? Oder von Dietrich Bonhoeffer ein Lied, das noch miteinander gesungen wird, wo man irgendwie dann auch theologische Implikationen hat, wo irgendwie klar ist, wir müssen die jetzt nicht googeln oder müssen da was künstlich auswendig lernen, sondern das ist ja auch Teil unserer DNA. Ja. Aber halt eben in diesen, für diese Zwischentöne und dass wir so eine Kompetenz mitbringen, also eigentlich eine seelsorgerliche Kompetenz mitbringen für Dynamik, für Gesprächsführung, für Raum halten, für Energie, dass wir eine theologische Kompetenz haben, auf Bedürfnisse noch einzugehen. Das ist ja dann auch was, wo ich sagen würde, naja, vielleicht findet man es ja auch dann gut kommuniziert schon auf der Webseite von einem Redner oder von einer Rednerin, aber wo ich auch sagen würde, hey, wenn du jetzt Zuhörer oder Zuhörerin bist und dich fragst, worauf achte ich, ja, das ist halt irgendwie, also es ist halt kein Event. Das ist was an einer vulnerablen Lebenssituation angedockt, ein Ritual, das mit der Seele sprechen will, also nicht den Intellekt ansprechen will, sondern Herz und Seele ansprechen will und dort auch was bewirkt, nämlich das, was du auch schon vorhin angedeutet hattest, Fabian, dass wenn das eine kraftvolle Feier wird, dann habe ich einen kraftvollen Auftakt in meinen Weg durch die eigene Trauer. Und dann macht es was transformativ mit mir, dass ich durch diesen Weg durch die Trauer auch natürlich in meinem Menschsein und in meiner Persönlichkeit geformt werde und im besten Fall ja so, dass ich mitfühlender mit der Welt werde, mitfühlender mit mir selber werde und auch Stück für Stück wieder ins Vertrauen in die Welt zurückkehre. Ne? Weil erstmal ist mir ja was genommen worden. Und dass ich dann wieder, und dafür braucht es eben kein Event, dafür braucht es ein Ritual, das mit Herz und Seele schafft, nicht nur zu kommunizieren, sondern dort auch was in Gang zu setzen. Das machen ja übrigens auch nicht wir. Wir sind ja nicht diejenigen, die was in Gang setzen. Wir sind diejenigen, die dem Leben helfen, selbst in Gang zu kommen. Also vielleicht ist es schön, dass man da als Mann auch mal so in sich so eine Hebammenqualität auf einer seelischen Ebene entdecken darf, dass wenn wir es gut machen und nicht gestört haben, dann haben wir es geschafft, liebevoll durch das, was wir tun, durch die Worte, durch die Dynamik was in Gang zu setzen. Und ich glaube, wenn dein Gefühl nach einer Trauerfeier genau so ist, boah, ich durfte gerade was mithelfen, in Gang zu setzen, es ist so unfassbar schön. Mhm. Ich liebe das.
Das war ja schon eigentlich fast ein guter Schluss.
Ja, aber sei noch mal kritisch, Fabian. Haben wir jetzt uns auch gedrückt? Also wir sagen, wir gehen Tabu an, wir reden über Geld, wir reden über Wert, der geschaffen wird. Wir reden darüber, was braucht auch ein guter Redner und eine gute Rednerin. Jetzt in der Befangenheit unseres Zweier-Settings würdest du sagen, da waren wir auch, haben wir genug Klartext auch gesprochen? Oder braucht es aus deiner Sicht noch hier und da eine Ergänzung, wo du sagst, nee, das will ich noch dazulegen?
Also in meiner großen Befangenheit finde ich, dass wir eigentlich alles gestriffen haben, über alles gesprochen haben. Aber natürlich, wenn jetzt die ein oder andere Hörerin, der ein oder andere Hörer merkt, das an dem Punkt, das würde ich gerne mal wissen, dann gerne auch schreiben. Auch natürlich, ich meine, klar, natürlich ist es nicht so, dass wir rechnen nicht nach Stunden ab, ne? Weil ich glaube, ja, wenn wir nach Stunden abrechnen würden, dann wär's wirklich...
Dann hätten wir Münchner Preise.
Dann hätten wir Münchner Preise. Locker. Aber trotzdem mal so zu zeigen, was da an Zeit auch drin steckt und was auch der Wert ist, ne? Also, dass ich eben nicht nur die 15 Minuten Rede natürlich bezahle, 15, 20 Minuten Rede bezahle, sondern dass ich eben auch wirklich einen Mehrwert auch bekomme, ja, dass ich im besten Fall eine Rede bekomme, die noch nachwirkt, wo man sich noch irgendwie beim Jahrestag und so gern noch drüber unterhält, die man auch im Nachhinein nochmal gerne liest, eine Trauerfeier bekomme, die schön ist, die begleitet, die, wie du gesagt hast, die auch heilt. All das sind ja Punkte, die sollte man, finde ich, schon auch mitbedenken, so wenn es darum geht, einen Trauerredner zu beauftragen, eine Trauerrednerin. Und natürlich auch, wenn man überlegt, das vielleicht auch beruflich zu machen. Also das ist eben nicht was man jetzt irgendwie, wie jetzt, ich nehme jetzt mal dieses klassische Beispiel, in der Jogginghose irgendwie Kugelschreiber zusammendrehen irgendwie, sondern es ist schon was, wo, glaube ich, schon auch eine Berufung dazugehört. Das wird so ein bisschen pathetisch.
Ja. Und ein IHK-Zertifikat freie Rednerin ist besser als kein IHK-Zertifikat freie Rednerin, und gleichzeitig kann es aber auch viel von diesen Qualitäten, wie halte ich diesen Raum, wie beherrsche ich auch die Kunst, aus diesen Flaschenhälsen die richtigen Worte zu finden, das kann die nur bedingt messen. Ja. Deswegen, ich lehne mich vielleicht nochmal zum Schluss so weit aus dem Fenster und sage, alle, die jetzt zuhören, vertraut unbedingt eurer Intuition, oder andersrum, gebt der Intuition in euch einen wichtigen Stellenwert, ob ihr euch beim ersten Telefonat, beim ersten Hören der Stimme sicher und geborgen fühlt. Wenn ihr euch bei dieser Person am ersten Telefonat schon stimmlich nicht sicher und geborgen fühlt, so wie soll dann dieser Raum entstehen, in dem ich liebevoll und gepflegt meine Fassung verlieren darf, weil sie von jemand anders gehalten wird? Und das ist dann irgendwie so vielleicht dann auch schon mal ganz gut. Was gibt's für Qualifikationen, ne? Bei uns jetzt irgendwie der Werdegang, die berufliche Erfahrung, das Theologiestudium, dass wir beide schon in der Erwachsenenbildung und in der Persönlichkeitsentwicklung gearbeitet haben. So, aber dass irgendwie auch klar ist, selbst bei allen Qualifizierungen, die wir auf Papier nachweisen können, dass ja am Ende auch, wenn mit uns telefoniert wird, das Gegenüber auch bitte seine Intuition walten lässt und sagt, fühle ich mich beim Thomas oder beim Fabian gerade gut aufgehoben? Und wenn ja, dann sind wir auch die Richtigen.
Ja.
Und deswegen beides ganz gut, mal zu schauen, was kann der Mensch, was hat dieser Mensch gelernt, was hat er sich für Zertifikate generiert, das Jahr. Und vielleicht an, jetzt machen wir uns ein bisschen streitbar, Fabian, ich würde noch sagen an alle Kolleginnen und Kollegen, die das hören, bitte macht zwei Dinge nicht, schreibt eure Reden niemals nie mit ChatGPT, bitte nicht machen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr macht es so nebenher, auch nicht gut. Ja, also jetzt finde ich schon, die zwei streitbaren Punkte haue ich mal raus, weil wie auch immer der Rahmen dann konkret ist, wir müssen einen Rahmen schaffen, in dem wir uns auf unser Gegenüber, auf unsere Auftraggeber und die Angehörigen voll und volle Kanne einlassen können.
Volle Kanne.
Und jetzt geht ein Raunen durch die Szene. Jetzt wird gebieft, jetzt wird in die Tasten gekloppt, jetzt die Kommentarspalten glühen. Nein, natürlich nicht.
Das hört wahrscheinlich auch niemand. Das höre ich doch gar nicht bis zum Ende. Das höre ich doch gar nicht bis zum Ende.
So, aber jetzt haben wir, ich finde, so machen wir einen Punkt, oder Fabian?
Ja. Ja, liebe Grüße an alle, die wirklich bis zum Ende da geblieben sind. Vielen Dank, das war jetzt doch wieder, ich habe echt im Vorfeld so gedacht, naja, komm, das, wenn man über Geld spricht, dann wird es eine halbe Stunde so, jetzt sind wir schon auch wieder eine Schulstunde plus Überzug. Also von dem her Respekt allen, die uns bis zum Ende gefolgt sind und zugehört haben.
Bei der Folge kriegst du was für dein Geld.
Das ist super, ja. Kriegst du Geld für den Podcast?
Ja. Nee.
Zahlt man dafür.
Nee, auch nicht.
Nee. Es ist alles kostenlos, aber nicht umsonst, Thomas. Deswegen, genau, wir bieten das hier an, wir machen das hier, weil wir natürlich klar auch davon leben, aber vor allem, weil es uns Spaß macht und wir, also so merke ich das zumindest, jedes Mal immer auf ein neues Thema und auch ich für mich viel neue Gedanken mitnehmen kann. Allein deswegen lohnt sich schon und dann, mein Gott, wenn keiner den Podcast hört, ist mir egal. Das ist auf jeden Fall wert. Wenn es euch gefallen hat.
Weißt du was, Fabian? Es hören ihn immer die Richtigen.
Ja, natürlich, natürlich. Jetzt, nee, das meine ich. Ich meine nur, dass es einfach schön ist, hier alle zwei Wochen mit dir mal über ein anderes Thema zu reden. Heute mal hier über das Thema Geld, der Wert der freien Trauerfeier. Und wenn es euch gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, dann abonniert gerne unseren Podcast, leitet es weiter. Schreibt uns irgendwie Fragen, die noch da sind. Schaut in die Shownotes, wenn ihr unsere Kontaktdaten haben wollt, wie ihr uns kontaktieren könnt, ob jetzt für eine Trauerfeier, eine freie Trauung oder auch für ein Coaching. Also da könnt ihr uns gerne anfragen. Ja, findet ihr alles in den Shownotes. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch vielen, vielen Dank zu sagen. Und
bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge. Thomas, schön war's.
Fabian, ganz genau so. Ciao.
Ciao.